Heute geht es um das Thema Jobs to be done. Was das ist, hören wir gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du zum erfolgreichen Agile Coach wirst. Und nach vielen, vielen Solo-Folgen in den letzten Wochen, meine Fresse, bin ich glücklich, dass ich mir nicht wieder alles selber ausdenken muss heute, sondern ich habe mir heute einen Gast eingeladen, seit langer Zeit mal wieder. Und wir reden über spannende Themen, die natürlich sehr im Produktmanagement verhaftet sind, aber ich bin ja der Überzeugung, dass ein guter Scrum Master eigentlich auch ein sehr gutes Wissen haben soll über Produktmanagement und Product Owner, was er so treiben sollte. Und haben uns ein schönes Thema rausgepickt und dazu habe ich mir den Martin Beetz eingeladen und der stellt sich mal ganz kurz vor. Martin, erzähl mal, wer bist du, was machst du?
Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr Martin gerne. Beetz mein Name. Ich bin einer der Gründer eines kleinen Unternehmens, die Kunden dabei hilft, bessere Produkte durch tieferes Kundenverständnis zu bauen. Mhm. Und wir arbeiten super stark mit dem ganzen Thema Jobs to be done, haben ein komplettes Framework da drumherum mitentwickelt. Und ich komme ursprünglich aus dem Telekommunikationsumfeld, war lange Jahre bei der Deutschen Telekom, war einer der ersten Scrum Master tatsächlich auch bei der Telekom, habe viele Jahre als Scrum Master gearbeitet, dann als Product Owner für kleine und große Projekte aller Art. Und immer das Thema Kundenfokus und was wollen eigentlich Kunden, was will der Markt, wie sieht die Demand-Side aus, sehr stark im Blick gehabt und da alles Mögliche vertestet und bin dann irgendwann durch meinen Mentor, den Peter Rochel, auf das Thema Jobs to be done gekommen und habe festgestellt, holy moly, das ist viel geiler als alles andere, was ich vorher gesehen habe, und dann beschlossen, da voll reinzugehen. Und das ist das, was wir jetzt vollständig machen. Wir helfen Unternehmen dabei, mit Jobs to be done ihre Kunden besser zu verstehen, warum treffen Kunden Entscheidungen, Kaufentscheidungen, Produktnutzungsentscheidungen, wie sieht dieser ganze nicht nur Lifecycle aus, und das in allen möglichen Bereichen. Und ja, und deshalb bin ich sehr froh, heute ein bisschen über das Thema Produktmanagement zu sprechen.
Genau. Er ist ja auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil zumindest in meiner Beobachtung ist es ja doch immer noch super häufig so, dass, also vor allem auch in großen Firmen, dass halt irgendwo immer noch so eine Art Lastenheft über den Zaun geschmissen wird. Daraus wird irgendein Backlog gebaut und dann hast du quasi ein Produkt ohne als Backlog-Verwalter, der zwar ein bisschen sortiert und ordnet und dann wird das Produkt da gebaut. Aber mir passiert immer noch viel zu wenig in Richtung Product Discovery, in Richtung Kundenverstehen, in Richtung Kundenfokus. Und was dann oft auch dazu führt, dass man dann Reviews macht, entweder mit gar keinen Stakeholdern, mit gar keinen Kunden oder mit internen Stakeholdern, die aber auch nicht der endgültige Kunde sind und so weiter. Also ich glaube, in der agilen Szene krankt es immer noch sehr stark an diesem Thema Kunde-Kunde-Fokus. Man hat den Kunden immer noch viel zu wenig in vielen Projekten involviert. Und spätestens, wenn man in einem Startup-Umfeld unterwegs ist, wo es eigentlich noch viel mehr darum geht, eigentlich den richtigen Product-Market-Fit zu finden, dann macht es schon Sinn, nochmal ein bisschen genauer hinzugucken, was für Tools und Möglichkeiten gibt es da eigentlich.
Ja.
Und da ist Jobs to be done bestimmt ein geiles Framework. Und ich bin sicher, der ein oder andere hat es auch schon mal irgendwo gesehen, mal über den Weg gelaufen. Drum wäre es, glaube ich, mal ganz spannend für die hier zuhören, mal ganz kurz zu erklären, was ist Jobs to be done eigentlich? Vielleicht hast du auch ein geiles Beispiel.
Ja, sehr gerne. Die Grundidee hinter Jobs to be done ist, Menschen kaufen keine Produkte, Menschen kaufen keine Dienstleistungen, Menschen kaufen an sich überhaupt nichts, sondern Menschen wollen einen Fortschritt in ihrem Leben in verschiedenster Art und Weise beauftragen. Also, und das können Produkte sein. Du kaufst dir ein Rasenmäher, der Fortschritt, den du hast, ist Rasenmähen ist leichter. Das kann aber auch der Kaffee morgens sein. Ich komme schneller in den Tag, ich werde wach. Das können ganz verschiedene Fortschritte sein. Und Menschen beauftragen Lösungen, und das ist egal, ob das Produkte, Dienstleistungen oder auch soziale Interaktionen sind, damit diesen Fortschritt für sie zu erreichen. Und diesen Fortschritt, für den sie beauftragen, das ist der Job to be done. Also der Job, der erledigt werden muss, damit ein Fortschritt erreicht werden kann. Und das ist im Prinzip die ganze Grundidee hinter Job to be Done.
Okay, nehmen wir an, wir haben so einen Job to be Done, morgens wach werden. Ich bin notorisch, schlafe ich wenig oder schlecht. Und morgen, mein Griff ist zum Kaffee bisher immer gewesen. Und dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich hab da zufälligerweise im Chemielabor ein besseres Zeug gefunden, was du mit viel weniger Aufwand zu dir nehmen kannst und was einen viel geileren Effekt hat. Und du hast den ganzen Tag hast du so einen Hallo-Wach-Blick. Das wäre sowas, wo ich sagen würde, da hätten wir so einen Job to be done, oder? Wäre das so eine genau. Richtung?
Also, das ist einer der spannenden Punkte an Job to be Done, ist, es erweitert die Wettbewerbslandschaft. Also sagen wir, du bist Kaffeehersteller und du musst dir überlegen, wie kann ich mich mit meinem Kaffee vom doch sehr umfangreichen Wettbewerb absetzen? Dann konkurrierst du im ersten Schritt gegen andere Kaffees und überlegst dir, ne, wie kannst du deinen Geschmack verbessern, wie kannst du das Advertisement und so weiter. Aber das, was du machst, ist, du konkurrierst tatsächlich mit allen anderen, die auf den gleichen Job abzielen. Also das heißt, für den Job morgens wach werden, konkurrierst du als Kaffee mit anderem Kaffee, du konkurrierst mit Tee, du konkurrierst mit, keine Ahnung, Koffeintabletten, du konkurrierst Energy aber Drinks. Auch mit Energy Drinks, du konkurrierst aber auch mit früher ins Bett gehen, du konkurrierst mit Morgen-Workout, was dich erstmal hinbringt, du konkurrierst mit einfach später mit Arbeiten anfangen, was auch eine Lösung ist für, hilf mir dabei, meinen Tag wach zu starten, den Tag einfach später starten oder so. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, mit denen du plötzlich konkurrierst. Und du kannst viel früher und an ganz anderen Punkten ansetzen. Du kannst in der ganzen Journey fängst du nicht erst dann an zu sagen, was für einen Kaffee willst du morgens trinken, sondern du kannst bei diesem Job ansetzen und sagen, wie willst du wach in den Tag starten? Und das ist früher. Du kommst damit vor den Wettbewerb und kannst Produkte entwickeln, die Bedürfnisse, die die Leute tatsächlich haben, nicht das, was sie irgendwie vorne raus sagen oder was ihnen selbstbewusst ist, sondern vorne, viel, viel weiter vorne im Prozess abfangen und sagen, okay, ich helfe dir, produktiv zu sein, statt zu sagen, ich helfe dir, wach zu werden, wenn das eigentliche Ziel dahinter produktiv ist. Oder ich helfe dir, mit einem guten Gefühl, mit Energie, mit einem Gefühl von, keine Ahnung, Selbstwirksamkeit in den Tag zu starten, statt zu sagen, der Kaffee morgens ist lecker. Und das ermöglicht dir eine ganz andere Interaktion mit deinen Kunden und mit deinen Nutzern, die einfach viel tiefer geht.
Das ist ja genau, das ist ja genau diese Thematik. Wie gehe ich denn an so eine Thematik am besten ran, diesen Job to be done rauszufinden? Weil den hat man ja ganz häufig aus den Augen verloren. Also man kennt es ja auch von vielen Firmen. Da hast du vielleicht vor, keine Ahnung, vor 4 Jahrzehnten, 5 Jahrzehnten die Motorsäge erfunden. Und jetzt fängst du an, quasi jedes Jahr ein neues Modell rauszubringen, was noch ein bisschen leichter ist, noch ein bisschen weniger Sprit braucht. Aber ganz häufig verlieren diese Firmen eigentlich diese ursprüngliche, welches Problem löse ich eigentlich, welches Job to be done habe ich hier eigentlich in meinem Hinterkopf, was dann im dümmsten Fall irgendwann dazu führen kann, dass irgendjemand, keine Ahnung, Laserschwertwerter entwickelt hat, mit dem ich Bäume fällen kann, viel schneller, viel einfacher. Ja. Auf die Idee bin ich aber gar nicht mehr gekommen, weil ich mich so in meinem Produkt quasi verliebt habe, was vielleicht ursprünglich vor, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahrzehnten das auch die beste Lösung gewesen ist für diesen Job, der zu tun ist. Aber wie verhindert man, dass sowas passiert?
Die grundsätzliche Antwort ist, du musst mit deinen Kunden reden. Und das hört sich so banal an, wie es auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite so selten es teilweise gemacht wird. Also, was enorm hilft, ist, wenn du versuchst, deine Produktentwicklung lösungsagnostisch anzufangen. Also, geht nicht immer. Das geht, wenn du was Neues anfängst, geht das leichter, als wenn du ein existierendes Produkt machst, aber es geht auch dann. Ein Job ist lösungsagnostisch. Also das heißt, der Kaffee ist eine Lösung, aber der Job ist unabhängig vom Kaffee. Der Job ist unabhängig davon, weil es kann ja auch früher ins Bett gehen sein. Das heißt, du musst mit Leuten reden, die eine Lösung für den Job, bei dem du glaubst, dass du dich darauf bewirbst, in der jüngsten Vergangenheit beauftragt haben, die sich erstmalig dafür entschieden haben, also die zum Beispiel, wenn wir bei dem Kaffeebeispiel bleiben, die das erste Mal morgens Tee statt Kaffee getrunken haben oder die angefangen haben, das erste Mal morgens joggen zu gehen oder sich morgens 20 Minuten ins Sonnenlicht zu stellen, um damit ihren Tag, um damit wach zu werden. Das ist so diese, ist ja auch eine Alternative.
Klar.
Die sowas das erste Mal gemacht haben und dann musst du in einem Jobs-to-be-done-Interview, was eine spezielle Form von Interviews ist, diesen gesamten Prozess rekonstruieren. Das heißt, es ist ein vergangenheitsbezogenes, nicht, was würden Sie machen, was ist Ihnen wichtig, was denken Sie? Das ist ja so dieser Bereich, wenn du deine Kunden fragst, was hätten Sie gerne für Features, kommt eine ganze Liste an Features raus und wenn du die dann eingebaut hast, kaufen Sie das Produkt trotzdem nicht. Sondern gucken, was haben Sie tatsächlich gemacht und wie ist das abgelaufen? Und dann gibt es so eine ganze Reihe an, wir nennen die Elemente des Fortschritts. Das sind Sachen wie, was wir klassischerweise unter Pains und Gains kennen, ne? Dinge, die Sie von Ihrer aktuellen Lösung wegdrücken. Also es gibt immer eine aktuelle Lösung, auch wenn diese aktuelle Lösung das Problem aushalten bedeutet. Mhm. Die Sie davon wegdrücken, Dinge, die Sie zu einer neuen Lösung hinziehen. Es gibt einen limitierenden Kontext, der bestimmte Lösungen ausschließt. Also zum Beispiel, du kannst nicht länger schlafen, wenn du ein Kind hast, was morgens in die Kita oder Schule muss. Das ist dein limitierender Kontext, der schließt das aus. Oder wenn du eine Koffeinunverträglichkeit hast, dann schließt das Kaffee als Lösung aus und dann musst du halt mit früher ins Bett gehen oder Sonne in den Tag starten. Mhm. Und dann hast du Events, die diesen Entscheidungsprozess in mehreren Stufen antriggern, wo etwas passiert ist, was dich überhaupt dazu gebracht hat, darüber nachzudenken. Und das ist im Prinzip das. Du musst mit deinen Kunden in einer sehr strukturierten, qualitativen Art und Weise sprechen, um vergangenheitsbezogen, lösungsagnostisch herauszufinden, was sie gemacht haben und warum sie es gemacht haben. Und die Kunden können ihren Job selber nicht artikulieren in der Regel. Das heißt, du musst gucken, was machen sie, und dann machst du das mit mehreren Kunden. Dann extrahierst du daraus Muster und aus den Mustern siehst du, was ist eigentlich der Job, was ist das höher gelegene Ziel, was sie voraussichtlich dabei verfolgt haben.
Okay. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch nie da, ich finde es total spannend, ich habe es noch nie vorher gemacht, ich möchte damit irgendwie loslegen, weil ich denke, das wäre mal spannend, das auch mit meinen Kunden zu machen. Was wäre so der erste Schritt? Was mache ich zuerst? Gibt es irgendwo Templates, gibt es irgendwo Tools, gibt es irgendwo Anleitungen, was mache ich?
Ja, also es gibt jede Menge, ne? Wir haben, keine Ahnung, wir haben Videos, wir haben Kurse dazu, wie man sowas machen kann, aber das ist vielleicht gar nicht der erste Schritt, den ich machen würde. Was ich super angenehm finde, das habe ich irgendwann mal angefangen, ist, du setzt dich mit der grundsätzlichen Theorie mal auseinander, guckst, wie das funktioniert und probierst das einfach mal in Situationen, in denen es dir egal sein kann. Also was ich zum Beispiel eine ganze Zeit gemacht habe, ist, jedes Mal, wenn ich beim Friseur saß, habe ich mich mit dem Friseur darüber unterhalten, warum er eigentlich in dem Friseurladen arbeitet. Und das waren welche, die vielleicht irgendwie erst seit kurzem dabei waren und dann gucke ich, warum haben die gewechselt. Und das war super spannend, weil darüber habe ich so ein ganzes Repertoire über, warum Friseure sich für einen bestimmten Job entscheiden, erstaunlich häufig für einen, der schlechter bezahlt, aber bessere Arbeitsbedingungen an bestimmten Punkten hat und woran machen die das fest? Und einfach versuchen, so eine Entscheidung zu rekonstruieren. Und zwar so, dass es ein natürliches Gespräch ist, dass der andere sich nicht irgendwie interviewt und ausgefragt fühlt, sondern dass es halt angenehm ist. Und dann das Gleiche im eigenen Produktumfeld zu machen. Weil du hast, wenn du Scrum Master bist und auch wenn du Product Owner bist, beschäftigst du dich immer wieder mit der Frage, wie soll eigentlich mein Produkt aussehen? Und sei das für wenn du User Stories schreibst, sei das für, wenn du Backlog Grooming machst, wenn du die Priorisierung machst, wenn du überlegst, was ist überhaupt die große Vision, was sind vielleicht die Epics, die du irgendwie machen willst, die du erreichen musst. Und aber auch natürlich, wenn du einen Anforderungskatalog hast, wie diskutierst du mit deinem Management diesen Anforderungskatalog, wo das Management ja im Zweifel ihre eigene Meinung bevorzugt und du vielleicht mit Daten aus dem Customer Research kommen solltest, um damit diskutieren zu können. Und dann einfach mal im ersten Schritt mit Leuten sprechen, die das erste Mal deine Lösung oder eine ähnliche Lösung genutzt haben und zu gucken, wie ist das überhaupt abgelaufen. Und dann kann man das Stück für Stück gucken, dann gibt es Möglichkeiten, wie dokumentiert man das. Da haben wir so ein System mit Wheel of Progress, nennt sich das, wo du wie du die ganzen Elemente, wie die aussehen, wie du das dokumentierst, wie du damit weiterarbeitest und so weiter. Aber der erste Schritt ist tatsächlich, überhaupt erstmal mit den Leuten zu reden und ein Gefühl davon zu entwickeln, wie rede ich mit meinen Kunden in einer Art und Weise, dass ich von ihnen keine Meinungen rauskriege, sondern vergangenes Verhalten.
Okay, jetzt haben wir ein recht simples Beispiel gehabt hier mit Kaffee, das versteht jeder. Jetzt gehen wir doch mal, weiß nicht, ob du irgendein Beispiel nennen darfst oder in der Vergangenheit irgendwas hast, wo du sprechen darfst vielleicht. Wo mal tatsächlich in unserer Welt, die wir in der Regel Softwareentwicklung ist, die allermeisten oder zumindest in irgendeiner von Produktentwicklung ist, hast du da mal ein konkretes Beispiel, wo du sagst, pass auf, da haben wir das so und so eingesetzt?
Mhm. Ich nehme mal eins aus einem der letzten Projekte, was wir gemacht haben. Das steht witzigerweise sogar direkt hier. Das ist keine Software, aber es ist, glaube ich, trotzdem ganz spannend. Wir haben, das hier ist ein Kläger-Druckpumpzerstäuber. Da pumpt man hier ein paar. Ding? Ein Druckpumpzerstäuber. Ist kein, kein Kundensprachenname vielleicht, aber es ist das, wie die Teile heißen. Pumpt man hier ein paar Mal und dann drückt man hier drauf und dann sprüht der Sachen raus. Ist gut, um Flüssigkeiten auf größere Flächen aufzutragen, wird häufig in Werkstätten verwendet, zum Beispiel, um Lacke aufzutragen oder um irgendwelche anderen Sachen aufzutragen. So, und die haben sich überlegt, okay, wie können wir in einen B2B-Markt reinkommen? Wie können wir es schaffen, ne, wir waren vorher im B2C-Markt unterwegs, wie können wir in einen B2C-Markt kommen? Und das heißt, die Frage ist, für was für einen Job bewirbt sich sowas? Was für Jobs gibt es in diesem Umfeld? Und dann sind wir hingegangen und haben im ersten Schritt, und das ist immer so dieser Weg, wie wir das machen, in einem ersten Schritt einen Workshop gemacht, damit wir überhaupt mal eine gemeinsame Kundensprache haben, eine gemeinsame Sprache im Team über das Thema Kundensprache, über Jobs to be done, über Methodik und bla bla. Und dann ein sogenanntes Assumption Mapping gemacht. Also gesagt, okay, was sind denn eigentlich die Annahmen, mit denen wir heute arbeiten? Was denken wir, warum kaufen Leute unsere Produkte? Was denken wir, was ist das Problem, was wir lösen? Was denken wir, ist das, was Leute gerne hätten? Also es gibt ja, ne, das Problem, was du löst, das, was die Leute loshaben wollen, und du hast auf der anderen Seite aber auch Sogelement, also Dinge, die sie gerne hätten, was nicht die Abwesenheit eines Problems ist, sondern etwas Schönes. Also was ist das, was die Leute gerne hätten und für was nutzen die das? Und was sind dann aber auch möglicherweise Alternativlösungen? Und in welchem Umfeld machen die das? Also machen die das für zum Beispiel Reinigungssachen? Wenn du im Reinigungsbereich bist, dann hast du Konkurrenzprodukte für sowas wie Lappen, aber auch Hochdruckreiniger, aber auch, ne, alle Sachen, mit denen du das irgendwie machen kannst, irgendwie scharfe Reinigungsmittel und so weiter, die alle Vorteile und Nachteile haben, ne? Lappen fusselt vielleicht, ist ein bisschen schwierig, ist, ne, nicht gleichmäßig vom Auftragen, scharfe Reinigungsmittel zerstören deine Oberflächen oder riechen endlos lange, Hochdruckreiniger würdest du nicht in deiner Küche einsetzen, also all solche Sachen. Und dann macht man daraus einen sogenannten Screener, das heißt, man guckt, okay, welche Fragen müssen Leute mit Ja beantworten, damit sie die richtigen sind, damit wir sie interviewen. Also von welchen Leuten wollen wir eigentlich diese Antworten haben? Das sind in der Regel relativ kleine Sets. Das sind so 10 bis 18 Leute, die man in der Regel für so ein, ne, dafür interviewen muss. Aber die müssen halt gut abgeschichtet sein in verschiedenen Dimensionen.
Was waren das dann zum Beispiel in eurem Fall?
Das waren Leute, die in den letzten 6 Wochen das erste Mal einen Hochdruckreiniger verwendet haben, um zum Beispiel Felgen zu reinigen. Okay. Das waren Leute, die das erste Mal irgendwelche Insektenschutzmittel im Garten aufgetragen haben. Das waren Leute, die in ein neues Haus eingezogen sind und dort festgestellt haben, okay, jetzt ist das, ne, ist ein größeres Haus und es ist vielleicht ein Eigenheim und jetzt muss ich das selber reinigen, was einfach eine Herausforderung ist. Und es ist, keine Ahnung, die Kinder schmieren morgens ihr Müsli, lassen es irgendwo rumliegen und wir haben keine Zeit, um das aufzurücken. Wenn ich das versuche, abends wegzumachen, dann brauche ich eigentlich schon Meißel, um das eingetrocknete Müsli abends wegzukriegen. Und wenn ich das aber mit so einem Teil mache, dann ist es vielleicht angenehmer, oder, ne? Was wollen die Leute? Was ist ihnen wichtig? Wer sind Entscheidungspersonen, ne? Klassischerweise ist das sowas wie Ehefrauen oder Partner, die irgendwie sagen, ne, du kannst doch so nicht rumlaufen, oder Freunde, die, wenn sie in dein Auto einsteigen, sagen, ah, ist aber schon ein bisschen dreckig hier, oder? Oder der Nachbar, der irgendwie dich kritisch anschaut, weil du deinen Garten nicht so schön pflegst, wie er sein, ne, kann dann all solche Sachen. Und dann mit diesen Leuten einfach reden und herausfinden, wie lief diese Entscheidung ab, wann haben die das gemacht, was ist da alles davor passiert, was war ihnen wichtig, was sind die Sachen, ne, anhand derer sie bewertet haben, ob die neue Lösung besser ist als die alte Lösung. Und dann das alles entsprechend dokumentiert, die Muster daraus abgeleitet, wir clustern das, und dann daraus basierend kannst du sehr genau ableiten, was sind die marktseitigen Anforderungen, die dein Produkt supply-seitig erfüllen muss. Und wie können diese beiden Sachen zusammenpassen? Und das ist dann, und dann gibt es hinten raus verschiedene Möglichkeiten von, ne, mit verschiedenen Tools, wie du Lösungen, Designs, die in den verschiedenen Phasen des Customer Lifecycles einen Fortschritt für den Kunden ermöglichen.
Okay. Und das dann entsprechend gemacht. Welche Jobs to be done habt ihr dann rausgefunden, rausgearbeitet in diesem
konkreten Fall? Man findet bei sowas immer mehrere Jobs raus. Also du findest immer mehrere Jobs raus, die für Leute wichtig sind. Und dann musst du dich als Unternehmen entscheiden, auf welchen dieser Jobs willst du dich denn eigentlich bewerben? Was ist das, wo es dir leicht fällt, was zu dir auch passt? Und der Job, den wir da zum Beispiel rausgefunden haben, ist, hilf mir dabei, mein Eigentum zu bewahren. Ja, es gab auch andere, aber hilf mir dabei, mein Eigentum zu bewahren, war so der Job, auf den man sich dann beworben hat. Und dann gibt es um diesen Job herum, gibt es so eine ganze Reihe an Fortschrittselementen, an Sachen, die die Leute an alten Lösungen gestört haben, die sie an der neuen Lösung gerne haben, an Gewohnheiten, die sie gerne beibehalten wollen. Auch das kennen wir, wenn wir keine mit Kundenprojekte machen. Das hat bis jetzt immer so funktioniert. Noch geht es uns finanziell noch gut. Das sind so Gewohnheiten, Dinge, die dich davon abhalten, zu wechseln. Und so einen limitierenden Kontext, in dem das Ganze auftritt. Und dann kannst du mit diesen Sachen, kannst du sehr genau ein Anforderungsprofil für alle deine Lösungselemente runterbauen. Und das kannst du dann auch nutzen, um genau anhand dieser einzelnen Sachen User Stories zu schreiben. Das kannst du nutzen, um Backlog zu priorisieren, um Sachen rauszuschmeißen, zu sagen, zahlt eine User Story auf irgendwas, was wir in diesem Research gefunden haben, ein. Nein, dann kommt sie weg, außer sie ist irgendwie eine technische Notwendigkeit für eine andere, die auf etwas einzahlt. Aber genau, du kriegst daraus ein sehr genaues Anforderungsprofil, auf das du dann deine Lösung matchen kannst.
Wobei, sag mal, in eurem Fall sozusagen die Lösung ja schon fertig war. Das Ding gab es ja wahrscheinlich schon. Und in dem Fall ging es eher darum, quasi einen neuen Markt zu erschließen. Habe ich es richtig verstanden?
Einen neuen Markt zu erschließen, das gehört zu den spannenden Sachen. Du hast, wenn wir an Lösungen denken, dann denken wir in erster Linie an Produkte. Aber Lösungen erstrecken sich über mehrere Phasen. Wir nennen das Kanalphasen. Du hast im Prinzip in so einer, das was allgemein als Customer Lifecycle bezeichnet wird, hast du 5 Phasen. Die erste Phase ist die Phase der passiven Beobachtung, wo Leute noch überhaupt nicht auf der Suche nach einer Lösung sind, sondern die sind sich gerade erst eines Problems bewusst geworden. Ja, keine Ahnung. Die fühlen sich immer müde bei der Arbeit. Die haben Flecken, die sie irgendwie stören und die sie nicht rauskriegen. Die sind, keine Ahnung, die steigen in ihr Auto ein und sehen irgendwie einen Fleck und finden den Fleck doof. Die sind noch nicht an dem Punkt, dass sie sagen, wie kriege ich diesen Fleck jetzt raus? Die sind noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, da mache ich jetzt was dagegen. Aber sie sind sich des Problems bewusst. Und in dieser Phase ist eine erste Lösung, die noch gar nicht so viel mit einem Produkt zu tun hat, die mehr so in den Bereich Marketing fällt, ist, ihnen zu helfen, ihr Problem besser zu verstehen. Und in dem Moment, wo dir jemand hilft, dein Problem besser zu verstehen, also zum Beispiel, was ist das für ein Fleck, hilft dir, dein Problem besser zu verstehen, ist der erste Schritt, den du gemacht hast. Dann kommt irgendwann ein Event, dann kommst du in eine aktive Suche, in der versuchst du jetzt eine Lösung für das Problem zu finden. Das ist der erste Punkt, wo man in Marketing und Vertrieb mit Leuten über die Vorteile der eigenen Lösung sprechen kann. Und dann, da versuchen sie, verschiedene Lösungen gegeneinander abzuwägen und einen Kompromiss zu finden. Leute nehmen nicht die beste Lösung, sie nehmen immer den am wenigsten schlechten Kompromiss und wählen einen Kompromiss für sich oder versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und da ist die Lösung, der Fortschritt, einfach das besser bewerten zu können. Vertrauen zu einer Lösung aufzubauen, die man dann am Ende nehmen kann. Dann kommt eine Phase 3, wo man sich tatsächlich für eine Lösung entscheidet, wo es darum geht, einfach einen Zugang zu ermöglichen. Das ist sowas wie, wie kaufe ich das überhaupt? Wie leicht fällt es mir, diese Lösung zu nehmen? Ne? Keine Ahnung, da spielt Preis eine Rolle, da spielt aber auch, wie einfach ist es, was auf einer Website zu kaufen, eine Rolle. Wenn du vorher einen komplett nur B2B-Vertrieb hast und jetzt brauchst du einen B2C-Vertrieb, dann heißt das sowas wie, wo kaufst du das überhaupt? Ja, wenn du vorher nur in hunderter Zahlen an Großhändler verkauft hast, wo kauft sich jetzt jemand ein einzelnes Stück, also Zugang ermöglichen? Und dann kommt eine Phase 4, und da bist du überhaupt erst im Produkt, wo die Leute es das erste Mal nutzen. Und ne, wo es dann darum geht, dass die Leute es das erste Mal nutzen, dass sie sich gut damit fühlen, dass sie ihren Kauf gut fühlen. Und in Phase 5, wo es dann wiederholte Nutzung, das immer wieder Nutzen Und wo sie es dann auch anfangen weiter zu empfehlen, das sind die Phasen, in denen dann überhaupt das Produkt erst drin ist. Und du kannst für jede dieser Phasen Lösungen designen und nicht alle dieser Phasen haben zwingend was mit dem Produkt zu tun.
Und genau, deshalb kannst du dann aber natürlich das auch übergreifend machen. Sehr Sales-lastig zum Teil, ne? Das ist in der Richtung.
Das ist, es ist vollkommen Banane, Produkte getrennt zu denken. Weil ganz häufig, und das sieht man in Unternehmen, wird Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung getrennt voneinander entwickelt und gedacht. Ja. Und das ist voll und auch ohne gemeinsame Sprache und ohne gemeinsame Zielsetzung. Und das ist ja vollkommen blöd, weil im Marketing schaffst du die Aufmerksamkeit, im Vertrieb preist du den Leuten an, versprichst ihnen etwas und dann muss das Produkt das hinten raus auch abliefern und der Kundenservice muss es hinten raus auch entsprechend abliefern. Und das nicht zusammen zu denken, also du musst es ja im Operativen, ist es natürlich ein vollkommen unterschiedliches Geschäft, aber das zusammen zu denken, eine gemeinsame Sprache dafür zu finden, essentiell und wird aber ganz häufig nicht gemacht.
Ja, ja, genau. Es ist ganz häufig, sind es ganz getrennte Bereiche, oft auch, weil es schon eigene Abteilungen sind, da ist die Silos dann ganz oft in Unternehmen. Bin ich mir da gesprochen, kann man leider sehr oft beobachten, das stimmt, ja. Genau. Jetzt könnte ich ja sagen, naja, hört sich alles gar nicht so schwierig an, hab's verstanden. Das kriege ich jetzt alleine hin. Also, was sind so die Top 3 Fehler, die typischerweise Menschen machen, die es zum ersten Mal anwenden? Was geht so in der Regel erstmal schief?
Der erste Fehler ist, nach Meinungen zu fragen. Das ist das, was, also, wenn Leute, das ist, was ich am häufigsten sehe, wenn Leute anfangen, mit ihren Kunden zu reden, was ja schon mal gut ist, dann fragen sie ganz häufig, was würdest du denn machen? Was fändest du denn gut? Was denkst du denn, was das braucht? Wie sollten wir das denn weiterentwickeln? Wenn das und das Feature da wäre, würdest du das dann kaufen? Und das bringt überhaupt nichts, weil Menschen sagen nicht, was sie denken und sie tun nicht, was sie denken. Das sind einfach unterschiedliche Bereiche. Wenn du sagst, das ist das Produkt, würdest du das kaufen? Und die Leute sagen ja. Und du sagst, hier kannst du es bestellen, vorbestellen für, keine Ahnung, 90% des Preises, 50% whatever, oder du kannst es zum vollen Preis schon mal vorbestellen und dann machen die Leute ihre Geldbörse auf und sagen, das mache ich. Dann ist das eine Handlung. Da kannst du sagen, ja, das hat tatsächlich funktioniert. Und deshalb ist es immer wichtig, was haben Menschen in der Vergangenheit gemacht? Und das ist, glaube ich, der erste große Fehler. Dann hast du den ganzen Bereich natürlich auch Suggestivfragen und überhaupt schlechte Fragen stellen und ne, so nach dem Motto, sie finden aber schon, dass meine Suggestivfragen ihre Antwort vorwegnehmen, oder? Und das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist, wenn du die Erkenntnisse hast, dann ist es einigermaßen herausfordernd, von der Anforderung des Marktes zu der Lösung hinzukommen, ohne dass dein eigener Bias das alles versaut. Also du kannst dir wunderbar dir deinen Research zurechtlegen, sodass am Ende das rauskommt, was du eh schon dachtest. Aber dann brauchst du auch den ganzen Research nicht machen. Dann brauchst du mit deinen Kunden auch nicht reden, wenn du eigentlich nur eine Bestätigung willst. Und das ist dieser Confirming Research Bias, dass du im Prinzip Kunden befragst, damit sie dir das sagen, was du hören willst. Und wenn du mit der Intention rangehst, dann werden sie dir auch das sagen, was du hören willst, weil du halt auch an den Stellen nachfragst. Oder du halt den Research nimmst, und das ist, glaube ich, der dritte große, den Research nehmen und dann doch was anderes machen. Ja, zu wissen, was die Kunden wollen, das richtig zu interpretieren und dann aber doch was anderes machen, weil das Management sagt das oder wir haben hier gerade den Auftrag dafür, das so zu machen oder wir haben ja ein Anforderungsheft oder das ist so alles schwierig oder jetzt müsste man ja komplett mal anders denken oder was auch immer oder wir können ja nicht ständig mit unseren Kunden reden und wissen, was die wollen und so, das ist ja alles schwierig und es dann nicht machen. Und ich glaube, das sind die drei großen Fehler. Und wahrscheinlich zu wissen, was man machen soll und es dann nicht umsetzen, ist der größte, gefolgt von seinen eigenen Research reinbringen und einfach schlechte Fragen stellen.
Jetzt hast du ja quasi, wie ich es verstanden habe, schon gesagt, okay, und unser Geschäft, das wir jetzt gerade machen, dreht sich hauptsächlich um dieses Thema, Jobs to be done. Was war denn dein, man würde ja religiös sagen, was war denn dein Erweckungsereignis? Also was ist passiert in deiner Vergangenheit, wo du gemerkt hast, was für ein geiler Scheiß? das will ich jetzt dauerhaft machen, da habe ich voll Bock drauf. Was war das für dich, dass du gesagt hast, da setze ich jetzt voll drauf auf das Thema?
Ja. Ich habe ganz viel mit Kunden und mit Nutzern und so weiter vorher gesprochen. Ich habe Design Thinking, Ausbildung und was nicht alles und so weiter. Und mein Moment war tatsächlich, als ich das erste Mal bei meinem Mentor in wir machen so eine Jobs to be done online Mastering Jobs to be done online Kurs. Und ich habe da das erste Mal mitgemacht und wir haben das für einen anderen Zweck das erste Mal auch gemacht. Und ich sagte so, das ist einfach viel besser. Das ist viel, viel besser als die ganzen anderen Methoden, die ich in 13 Jahre Telekom je gesehen habe. Als all die ganzen Design und Customer Research und regelmäßig mit den Kunden fragen und was nicht alles. Was auch alles schön ist, aber das war um Welten besser. Und das war so mein Moment, wo ich dachte, okay, das macht einfach Sinn, das zu machen, weil es halt wirklich so Leapfrog-mäßige Distanz war. Und das war, glaube ich, mein großer Erweckungsmoment.
Und was war dann das erste Projekt, wo du es eingesetzt hast?
Das erste Projekt, ich habe den Konzern verlassen, ursprünglich mit einem anderen Ziel, ursprünglich mit dem Ziel, eine Bitcoin-Beratung aufzubauen, weil ich, also super weit weg von dem eigentlichen Thema gefühlt, aber gar nicht so sehr, weil ich angefangen habe, mich eine Zeit lang mit Bitcoin zu beschäftigen und festgestellt habe, dass es die oder eine der revolutionärsten Technologien unserer Zeit ist, auf dem gleichen Level wie KI. Und festgestellt habe, okay, das macht einfach auf Business-Seite einen massiven Unterschied. Und da haben wir unseren ersten Sprint an der Stelle auch gemacht und haben herausgefunden, okay, unter was für Bedingungen beschäftigen sich Leute eigentlich mit dem Thema Bitcoin? Was ist denen wichtig? Wann fangen die damit an? Und halt vor allen Dingen Unternehmen, an was für einem Punkt fängt ein Unternehmen an, sich damit auseinanderzusetzen? Wie baue ich neue Geschäftsmodelle mit einer anderen digitalen Zahlungsmethode auf? Und das war so das erste Projekt, wo ich das selber gemacht habe, war quasi mein eigenes. Und dann das nächste war Aufbau einer Handelsplattform für IT-Altgeräte. Auch mega spannend, ne, wo es um das ganze Thema Recycle, Refurbish im IT-Umfeld geht. Wann fangen Leute an und sagen, dieser ganze IT-Schrott, der hier rumliegt, den müssen wir jetzt irgendwie loswerden, um herauszufinden, wie müsste eine IT-Altgeräte-Handelsplattform zwischen Leuten, die ihre Geräte loswerden wollen und Leute, die das aufkaufen wollen und wieder in den Umlauf bringen, wie müsste sowas aussehen, was sind Anforderungen da dran und so. Und das waren so die nächsten und dann immer mehr rein, verschiedenste
Projekte. Dann bist du hängen geblieben.
Mega, ja.
Okay, klingt gut. So, was mache ich jetzt, wenn ich sage, okay, klingt total spannend, ich möchte mit dem Thema loslegen, wo fange ich an? Welche Webseite, welches Buch, welchen Kurs, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann?
Ja, also sehr empfehlenswert ist von Clayton Christensen, der das ganze Thema Jobs to be done entwickelt hat, Innovator's Dilemma, das ist sehr empfehlenswert. Wir haben natürlich eine ganze Menge Materialien, Unterlagen, Innovate and Upgrade Podcast an der Stelle, und einen YouTube-Channel, wo wir viel darum machen. Wir haben, wie gesagt, eine Masterclass, auch das ist gut. Und dann geht es, glaube ich, viel erstmal ins Machen. Überhaupt mal herauszufinden, was davon fällt mir schwer, was davon ist leicht und es einfach mal ausprobieren. Im kleinen Bereich, in Bereichen, wo ich keine Stakeholder fragen muss, vielleicht im privaten Umfeld. Ich habe mir angewöhnt, dann eine Zeit lang habe ich ständig mit Leuten, immer wenn ich mich mit denen unterhalten habe und die irgendwas gemacht haben, keine Ahnung, haben sich einen neuen Grill gekauft, haben einen neuen Metzger ausprobiert oder sie haben, keine Ahnung, sich ein neues Auto gekauft oder so, versucht, so ein Jobs-to-be-done-Light-Interview mit denen zu führen, einfach um so ein bisschen eine Praxis zu bekommen. Und dann kriegst du so ein Gefühl dafür und kommst in diese Denke rein, in warum entscheiden sich Leute dafür. Und dann kannst du es mal für deinen eigenen Bereich einfach mal aufmappen und machst mal vielleicht so ein Assumption-Mapping. Assumption-Mapping ist oft ein richtig guter Schritt, um zu sagen, was denken wir eigentlich, welches Problem löst unser Produkt? Und Problem heißt tatsächlich nicht, was für ein Feature haben wir, sondern was ist schlechter ohne das Produkt? Was ist ein Problem, was die Leute tatsächlich haben, etwas, was sie stört? Und was ist etwas, was sie sich davon erhoffen, ein unerwarteter Fortschritt auch, wenn sie das Ganze nutzen, was denken sie, was bringt ihnen das? Was sind Dinge, die sie überraschend, dass sie sie bekommen haben? Was sind Dinge, die sie zu unserem Produkt ziehen? Und dann das mal gegen das Backlog legen und sagen, naja, welche dieser Funktionen zahlt denn eigentlich auf dieses Problem ein? Und die Sachen, die es halt nicht tun, erstmal runterpriorisieren. Vielleicht noch nicht gleich löschen, aber runterpriorisieren. Und mal gucken, wie fühlt sich das denn an? Und dann kann man, je nachdem, ne, man kann das auch größer machen, man kann so einen kompletten Sprint machen, je nachdem, wo man ist, das lohnt sich vielleicht noch nicht gleich für alle. Aber damit erstmal anfangen. Erste Erfahrungen damit, und dann kommt man automatisch in alle möglichen Diskussionen. Ne? Das Internet spült einem ja immer die Informationen zu, mit denen man sich gerade beschäftigt. Und so, und dann kommt das relativ schnell, glaube ich.
So, einmal Nase freiräumen. gut. Ich würde sagen, wir packen die ganzen Infos, die du gerade rausgehauen hast, auf jeden Fall in die Shownotes rein. Also schickst mir am besten noch hier mal deinen YouTube-Podcast und Büchertipp-Link. Dann können wir das alles in die Shownotes reinpacken. Ist immer gut, auch wo man dich am besten finden kann. Gibt es da noch irgendwie ein cooles Angebot, was du den Scrum Master Journey-Hörern irgendwie zuwerfen möchtest? Ein Rabatt für die Masterclass oder sowas? Hast du irgendwas im Petto?
hatte ich bis jetzt noch nicht. Können wir aber machen. Wir können. Siehst du? Können wir machen. Verlinken wir in den Shownotes, den Link zur Masterclass und dann machen wir, keine Ahnung, 10% Rabatt für die nächste Masterclass.
Ja, mega. Und so ein mega Einstieg für die Leute, um da reinzukommen, die ganze Thematik. Ist eh immer, ich bin immer ein großer Fan von sich mit Leuten zusammenzutun, die sowas schon mal gemacht haben. Man kann sich immer alles selber aneignen, ist auch eine tolle, wenn man viel Zeit hat. Genau. Wenn man schneller sein möchte, macht es schon Sinn, sich mit Leuten zusammenzutun, die Erfahrung haben. Das ist ja auch mein Geschäft im Endeffekt. Sicherlich kann man die gleichen Dinge, die ich tue, auch machen. Man braucht halt ungefähr 20 Mal so lang. Manchmal macht es aber Sinn, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um schneller zu sein. Deswegen ist sicherlich auch sinnvoll, bei euch mal reinzuschnuppern in der ganzen Thematik.
Freuen wir uns immer.
Mega. Super. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr ein super gerne. Spannendes Thema auf jeden Fall. Haben wir zumindest einen Einstieg in die ganze Thematik bekommen. Ich wünsche dir und deiner Firma weiter viel Erfolg in dem Bereich. Ich glaube, die Arbeit wird nicht ausgehen. Also da eher im Gegenteil. wir brauchen mehr Innovationen, auch vor allem im deutschsprachigen Raum. Also da kann man noch einiges nach vorne wuppen. Und wenn dann und die Scrum Master hinten dran noch die Weichen stellen, dass die Sachen dann tatsächlich auf die Straße kommen, dann haben wir alles zusammengebracht, was zusammengehört, glaube ich. Super.
Das glaube ich
Martin,
auch.
Martin, vielen Dank.
Ja. Also die Rolle, vielleicht noch als Abschluss, weil ich das. Es gibt Scrum Master, oder ich finde, wenn man seine Scrum Master Journey anfängt, dann ist diese Scrum Master Rolle so ein bisschen. Noch auf, ich gucke, dass die ganzen Meetings und die ganzen Sachen stattfinden und ich gucke so ein bisschen organisatorisch und als es noch präsent mehr war, war es so, keine Ahnung, Post-its organisieren und Obstacles aus dem Weg räumen und so weiter. Ich hatte aber in einem meiner Projekte, hatte ich einen unfassbar guten Scrum Master, der halt einfach das auf ein anderes Level gebracht hat und der zu einem gewissen Teil einfach auch mich als Product Owner nochmal in der Qualität meiner Arbeit geführt hat, würde ich sagen. Und ich glaube, hinzugehen und zu sagen, als Scrum Master, diese Aufgabe des, was ist eigentlich das, was unser Produkt können soll, was ist denn eigentlich die marktseitige Anforderung, das zu nehmen und gegenüber dem eigenen Product Owner als Challenger in dieser Rolle von, ist das das? Zahlt das auf das ein? Zahlt das auf das ein, was wir rausgefunden haben? Nicht die Frage beantworten, aber die Frage stellen und immer wieder und so ein bisschen auch manchmal unangenehme Fragen an der Stelle stellen. Ich glaube, das ist eine Kernrolle eines Scrum Masters, weil er genau diesen Abgleich, diese Challenge der Produktvision, der Product Owner hat so ein bisschen die Produktvision und der Scrum Master hat aus meiner Sicht auch die Rolle, diese Produktvision zu challengen und zu challengen, ob das tatsächlich passt. Und da gehört dieser ganze Bereich von, was wollen denn die Kunden tatsächlich am Ende? Ist das tatsächlich das? Unglaublich rein. Und es hilft natürlich hinten raus auch, den Entwicklern zu verstehen, was der Kunde tatsächlich will und sich vielleicht auch diese, so ein paar Jobs-to-be-done-Interviews anzuhören und die Stimme des Kunden tatsächlich auch wirklich im Kopf zu haben und nicht nur eine Persona, die so ein ausgedachter Semikunde ist, sondern den tatsächlichen Kunden zu haben und zu sagen, das haben die gesagt. Wenn die das gesagt haben, dann wollen die doch das Feature nicht. Das ist denen doch egal, aber das schon. und hilft auch, das Ganze dadurch natürlich enorm zu verschlanken, weil du dich auf die wichtigen Sachen konzentrierst und nicht auf viele Sachen, die du irgendwie cool findest, sondern wirklich das, was den Fortschritt bei deinen Nutzen macht. Und ich glaube, das ist eine Kern-Scrum-Master-Aufgabe, die Produktvision aus der Anforderungssicht zu challengen.
Definitiv, sehe ich auch so. Ja. Das machen viele Scrum-Master viel zu wenig. Es gibt leider immer noch zu viel schlecht ausgebildete Scrum-Master. Man könnte sagen, es gibt zu viel schlechte Scrum-Master, möchte ich aber gar keinen zu nahe treten. Manchmal muss man noch einfach einen Weg zurücklegen, bis man da hinkommt, um hinkommen. Aus meiner Sicht ist aber ein Scrum-Master jemand, der sich wirklich am besten mit dem Thema Agilität und allem, was dazugehört, auskennt. Und ganz oft ist es halt eher so, dass es halt, keine Ahnung, mittlerweile ganz oft der Praktikant ist, der irgendwie da 2 Tage Scrum-Master-Training hinter sich hatte und dann irgendwie so ein bisschen Meetings verwaltet. Und das ist, glaube ich, nicht so, wie wir es haben wollen. Und genau, da muss man sich auch nicht wundern, wenn dann Agilität nicht so abhebt, wie es abheben könnte. Das ist halt so.
Du brauchst halt diese Prima. Augenhöhe, du brauchst die Challenger-Rolle.
Und genau. Das ist genau das. Definitiv. Ja. Brauchst du. Martin, vielen, vielen Dank für den Input. Hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal persönlich, laufen uns über den Weg und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Danke dir.
Dann ciao.
Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.